Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute mit einer Leseprobe aus Der Grabschänder von Carol Grayson, erschienen im Ava Verlag.
Lady Gravenport, Sie sehen heute wieder hinreißend aus.
Mit diesen Worten und einem angedeuteten Handkuss verneigte sich Nathan Lynch vor der alten Dame mit den hochtopierten grauen Haaren, in denen ein Brillantdiadem steckte und die auch sonst wie ein Weihnachtsbaum glitzerte. Außer einem Viertelfund an Juwelen trug sie ein dunkelviolettes Abendkleid, das ihre schon etwas füllige Figur umspielte. Die anderen Damen der Gesellschaft standen ihr nichts nach, nur Allison trug ein schlichtes schwarzes Samtkleid, welches zwar hochgeschlossen war, aber ein leichtes Rückendekolleté und einen ziemlich hohen Beinschlitz aufwies. Ihr einziger Schmuck war eine Strassbrosche. Sie begrüßte die Gastgeberin fast schüchtern.
»Eine reizende Begleiterin haben Sie sich da ausgesucht, Nathan, ganz der Vater. Auch er war ständig in Begleitung der schönsten Frauen der Gesellschaft.«
Nathan lächelte und verneigte sich erneut. Besser, er erzählte der alten Lady nichts von Allisons Beruf.
»Ich möchte Ihnen nun die anderen Gäste vorstellen. Einige werden Sie ja bereits kennen, also, da wäre zunächst einmal mein Neffe David Gravenport. Er wird übrigens an Ihrer Universität studieren und hat sich bereits für einige Ihrer Vorlesungen eingetragen.«
Damit wies Lady Gravenport auf einen jungen, schlaksigen Mann mit kurzen Haaren, der in seinem schwarzen Anzug wirkte wie ein Kommunionkind. Aber er hatte einen cleveren Gesichtsausdruck und einen kräftigen Händedruck.
»Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Professor. Ich habe schon viel von Ihnen gehört und würde mich gerne für die Stelle des persönlichen Assistenten bewerben.«
»Hm«, machte Nathan nur. War das wieder eine von Rourkes Finden? Wollte er einen Spion in sein Büro einschleusen? Zuzutrauen war es dem Direktor. Der suchte bereits seit Monaten nach einem Grund, Lynch zu feuern.
»Darüber reden wir später«,
antwortete er daher ganz unverbindlich, denn die Lady zog ihn und Allison bereits in eine andere Richtung.
»Oh, da sind Sie ja«,
flötete sie beim Anblick eines etwas abseits der Menge stehenden Pärchens.
»Das da sind Countess Patricia und Count Damien Langsley, soeben frisch aus England eingetroffen und aus sehr gutem Hause. Sie werden einige Zeit in unserem schönen Land verbringen.«
Die Lady sagte das, als wolle sie jeden von ihnen verkuppeln.
»Und da kommen sie ausgerechnet nach New York«,
dachte Lynch, lächelte aber nur.
»Sie sind übrigens Zwillinge«,
fügte sie noch hinzu. Aber diese Tatsache war unverkennbar. Vor ihnen standen zwei sehr gut aussehende junge Leute. Sie eine zierliche Gazelle mit hüftlangen Haaren, die wie flüssiges Silber über ihr rotes Satinkleid glitten, welches den blassen Teint noch hervorhob. Lynch bemerkte sofort, dass ihre Naivität nur gespielt war. Er, ein aschblonder, sehr großer Gentleman in dunkelblauem Zwirn, die schulterlangen Haare in Nacken streng zusammengebunden und mit einem arroganten Gesichtsausdruck, der sich erst bei der Annäherung ihrer Gastgeberin etwas freundlicher gestaltete. Die Zwillinge hatten beide die gleiche Augenfarbe, ein intensives Türkisgrün und einen Blick, der einen bis in die Seele ging. Zwischen den beiden hockte ein silbergrauer großer Hund und schien die Gäste zu beobachten.
»Sind Sie nicht zauberhaft?«
schwärmte Lady Gravenport. Nathan riss sich zusammen und ergriff die dargebotene Hand von Patricia. Sie war sehr schmal und kühl.
»Sehr erfreut.«
»Ganz meinerseits«, kam eine samtweiche Stimme aus dem dezent geschminkten Mund. Eine Stimme wie eine Melodie. Derweil wurde Allison von dem hochgewachsenen Bruder in gleicher Weise begrüßt. Auch seine Stimme klang wie eine Glocke nach. Für den Anthropologen war das ein Warnsignal mehr. Außerdem hatte das Amulett sich bereits wieder gemeldet. Irgendetwas stimmte also mit den beiden nicht. Aber noch bevor er sich näher mit den Gästen aus dem fernen Europa beschäftigen konnte, war ihm dieser David schon gefolgt, reichte ihm eine frische Sektschale und wollte natürlich alles über seine Fachgebiete wissen. Er entschuldigte sich bei den Damen und überließ Allison der Obhut von Lady Gravenport. Der Rest des Abends gestaltete sich langweilig wie immer auf solchen Anlässen. Lynch versuchte etwas mehr über das Zwillingspaar zu erfahren, allerdings vergebens. Nicht einmal ihr Wohnort schien bekannt zu sein. Allison schien sich allerdings recht angeregt mit der Blondine zu unterhalten. Wie unterschiedlich diese beiden Frauen waren. Die Pathologin wirkte neben der ätherischen Schönheit von Patricia Langsley fast wie ein Bauernmädchen. Und dieser Damien, er war sehr schweigsam, kümmerte sich lieber um den Hund als um die anderen Gäste.
»Der Köter sieht doch aus wie ein Wolf«,
fuhr es Lynch durch den Kopf, und in diesem Augenblick schauten alle drei in seine Richtung. Patricia, Damien und der Hund. Lynch wurde es mulmig zumute. »Jetzt reicht's aber«, fuhr Allison Roberts aus der Haut. Commissioner Hanks sah die Medizinerin erstaunt an.
»Ganz meine Meinung, wenn Sie die da meinen«, murmelte er und wies auf den weiblichen Leichnam.
Er wurde gepfählt. Allerdings hatte er bereits jahrelang im Grab gelegen und dementsprechend sah er aus und roch er auch. Hanks hielt sich sein Taschentuch vor den Mund und auch Allison griff nach einem Mundschutz.
»Ausgebuddelt und aufgespießt«,
bemerkte der Polizeichef noch.
»Wer macht sowas? Satanisten oder ein Spinner, der sich ein bisschen Adrenalin spendieren wollte?«
Allison schwieg. Sie untersuchte die Toten so, wie Lynch es ihr gezeigt hatte. Aber diesmal fand sie keine Spuren, die auf Bisswunden schließen ließen. Gab es zwischen den beiden Fällen von Pfählungen überhaupt einen Zusammenhang? Die Pathologin würde wohl wieder einmal diesen Professor Lynch zu Rate ziehen müssen. Aber das war ihr heute gar nicht mal so unangenehm. Wieder dauerte es keine Stunde, bis der Professor im Leichenschauhaus auftauchte. Er erfasste die Situation auf einen Blick. Hanks war längst zurück ins Büro gefahren. Auch Lynch überprüfte Allisons Untersuchungen und schüttelte den Kopf. Auch sein Amulett gab ihm diesmal keinen Hinweis.
»Das da ist und war niemals eine Untote. Mir erscheint es so, als ob...«
Er stutzte kurz.
»Als ob jemand Pfählen geübt hätte.«
»Wie bitte?« Allison verlor die Fassung. »Wie viele Irre liefen eigentlich da draußen rum?«
»Schau.«
Er wies auf einige Verletzungen unterhalb der Rippenbögen, die neueren Datums waren.
»Er hat mehrmals den Pflock angesetzt und dann schließlich das Herz durchbohrt.«
»Unglaublich!«
»Mich wundert das nicht. Jedermann schreibt über Vampire. Filme erheben diese Kreaturen zu wahren Helden, da kann so etwas nicht ausbleiben. Die Wirklichkeit sieht nun einmal anders aus.«
»Für mich hört sich das eher nach Verschwörungstheorie an. Dieser Boom geht genauso vorbei wie Rock'n'Roll und der Techno-Wahn.«
»Sie vergessen, dass hier Menschen zu Schaden kommen.«
»Also spielen ein paar Jugendliche in New York Van Helsing?«
»Nein, das hier ist bestimmt kein Zufall. Wahrscheinlich ist dies ein Übungsobjekt gewesen, bevor der Jäger einen echten erwischt hat. Es wurde nur später entdeckt, als der letzte gepfählte. Jäger arbeiten allein, niemals im Team. Viel zu gefährlich.«
Allison dachte nach. Sollte das heißen, dass Typen wie Lynch keine Beziehungen führen wollen, weil sie von Untoten bedroht werden könnten? »Dann gibt es noch mehr von Ihrer Sorte?« hakte sie nach. Lynch zuckte die Schultern.
»Scheint so.«
Innerlich hätte er selbst gern gewusst, wer außer ihm noch auf diesem Gebiet aktiv war. Allison hob abwehrend die Hände. »Sorry, das ist echt nicht meine Welt. Dass New York eine Menge Psychopathen zu bieten hat, daran bin ich gewohnt, aber Vampire?« Sie schüttelte verständnislos den Kopf.
»Warte, bis du selbst einmal einen von denen gegenüberstehst. Dann weißt du, was ich meine, aber vielleicht hast du das ja bereits.«
Allison blickte erstaunt auf.
Ich meine die Langsley-Zwillinge auf der Gala. Kommen sie dir nicht auch etwas merkwürdig vor?
Europäer halt. Diese Patricia war sogar sehr nett. Sie schien echtes Interesse an meiner Arbeit zu haben.
Kein Wunder, dachte Lynch. Ich könnte wetten, die beiden sind genauso tot wie die hier.
Laut sagte er jedoch,
»So, so. Na, wie dem auch sei, ich muss jetzt wieder zurück. In einer Stunde beginnt die Vorlesung und Rourke zählt sowieso schon meine Verspätungen. Also dann bis später. Und die hier?«
Er wies auf die Leiche vor ihnen.
»Gehört zurück in ihr Grab. Verbrennen ist nicht notwendig. Sagt dem Commissioner, es sei das Werk eines Grabschänders gewesen.«
Lynch zog von dannen. Er hatte das Gefühl, dass sich in dieser Stadt etwas zusammenbraute. Isaac war viel zu früh dran. Sie hatten ihm geraten, bis nach Mitternacht zu warten, aber er hatte Hunger. Die erste Zeit war er von ihnen mit Blutkonserven ernährt worden, aber ab heute sollte er für sich selber sorgen. Dazu hatten sie ihn mit seinen neu erworbenen Fähigkeiten vertraut gemacht. Isaac stand mit einigen Nachzüglern an der abgelegenen U-Bahn-Station und wartete scheinbar gelangweilt wie die anderen auf die letzte Bahn. Selbst hier konnte er den brodelnden Verkehrslärm oben hören. Er verursachte ihm Kopfschmerzen. Unter den Wartenden fiel der junge Mann kaum auf. Im abgetragenen Parka und der tief ins Gesicht gezogenen Mütze glich er irgendeinem der vielen Herumtreiber hier in der Stadt. Aber seine Augen waren hellwach. Er beobachtete die Umstehenden. Der alte Mann da drüben kam nicht in Frage. Der hatte einen Herzfehler und der da, nein, der war unverkennbar schwul. Die beiden Geschäftsleute neben ihm diskutierten über die Börsenschwankungen und eine junge Frau verabschiedete sich gerade von ihrer Freundin. Die Bahn rauschte ohne Vorwarnung heran und die wenigen Fahrgäste eilten hinein. Hier stieg um diese Uhrzeit niemand mehr aus. Isaac heftete sich an die Fersen der Zurückgebliebenen. Die Kleine sah echt appetitlich aus. Sie schien zu frösteln und klappte den Jackenkragen hoch, dann eilte sie Richtung Ausgang. Aber der junge Mann kam ihr zuvor. Blitzschnell verstellte er ihr den Weg, packte die Erschrockene an den Schultern. Sie begann zu schreien, da biss er zu. Ein leises Stöhnen war der letzte Laut, der über ihre Lippen kam. Isaac trank gierig, dann wischte er sich den Mund am Ärmel ab. Hastig blickte er sich um. Es war niemand zu sehen. Trotzdem fühlte er sich beobachtet. Hatte einer von ihnen die gleiche Idee gehabt? Nein, sein feines Gehör nahm das leise, stoßweise Atmen eines Menschen wahr. Wie ein Raubtier auf Beutezug machte er sich auf die Suche. Da, hinter der letzten Säule stand jemand. Ein schlanker, dunkel gekleideter Kerl, das Gesicht hinter einer Skimaske verborgen, offenbar ein Ganove. Für Isaac sah es wie ein Nachtisch aus. Schließlich waren Zeugen für ihr Tun unerwünscht, das hatte man ihm eingebläut. Er näherte sich dem Unbekannten bis auf anderthalb Meter, als dieser plötzlich hervortrat und ihm ein silbernes Kreuz auf die Stirn presste. Isaac schrie vor Schmerz, er fauchte und spuckte, sah, wie der Typ einen großen Holzpflock aus seiner Hosentasche zog und floh in das Dunkel des U-Bahn-Schachtes, wo er mit den Schatten verschmolz. Sein Verfolger zögerte kurz, eilte aber dann zu Isaacs Opfer und prüfte dessen Pulsschlag. Aber da war nichts mehr. Er riss sich die Maske vom Gesicht und knöpfte ihre Jacke auf. »Armes Ding«, dachte er. Dann hob er den angespitzten Pflock mit beiden Händen an und stieß ihn mit aller Kraft in das Herz der Toten. Diese bäumte sich noch einmal kurz auf. Die Wunde blutete nicht einmal mehr. »Das ist besser als das, was dich erwartet hätte. Glaub mir«, sagte der junge Mann leise und stand auf. Dann sprach er ein kurzes Gebet für das tote Mädchen und ging durch den Tunnel zum Ausgang davon.
»Nummer 3«,
fluchte Commissioner Hanks, als er am frühen Morgen vom Fund der dritten gepfählten Leiche erfuhr. Diesmal konnte die Gerichtsmedizinerin allerdings die Todesursache nicht mehr so leicht abtun. Allison konnte die Bissspuren deutlich erkennen.
»Irgendeiner von diesen wahnsinnigen Vampirfreaks, die ständig in die Kinos laufen«,
konstatierte der Polizeichef.
»Mutiert zu einem echten Killer. Wahrscheinlich hat er sich bei einem Zahnarzt noch diese trendigen Beißerchen verpassen lassen. Man sollte den ganzen Schwachsinn ebenso verbieten wie diese Killerspiele.«
»So etwas können Sie nicht mit einem Amokläufer vergleichen«, bemerkte Allison.
»Ach nein, wahllose Opfer, mit denen er sein Blutbad anrichtet. Apropos, wo ist eigentlich das Blut? An der Stelle, an der sie gefunden wurde, war kein einziger Tropfen.«
Allison seufzte. Ach, »wahrscheinlich mitgenommen.« Der Commissioner blickte verzweifelt zur Decke.
»Auch noch ein perverser Sammler, das hat New York gerade noch gefehlt. Und weit und breit keine Zeugen. Nichts, wenn das die Zeitungen erfahren.«
Wütend verließ er die Gerichtsmedizin, dass die beiden Schwenktüren noch lange hin und her schwankten. Allison Roberts griff zum Handy.
»Die Lage ist ernst«,
kam Nathans Stimme aus dem Hörer, nachdem sie ihn über die Fakten informiert hatte.
»Ein Vampir hat sie ausgesorgt, und ein Jäger war ihm auf der Spur. Vielleicht hat er ihn weggescheucht. Vorsichtshalber hat er dem Opfer den Pflock verpasst, um es vor seiner Wandlung zu schützen. Wer auch immer das war, er kennt sich aus.«
»Und soll das jetzt so weitergehen?« schimpfte Allison.
»Nein, ich werde versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Mein Verdacht liegt immer noch bei diesem Zwillingspärchen.«
Die Pathologin schnaubte, wenn er sich da mal nicht täuschte. Er konnte doch nicht jeden europäischen Adeligen verdächtigen, ein Vampir zu sein. Hilfe bei seinen Nachforschungen erhielt Nathan Lynch ausgerechnet von David Gravenport, der wie eine Klette an seinem Rock oder besser Westenzipfel hing. Den Verdacht, dass ihm Direktor Rourke den Jungen auf den Hals gehetzt hatte, hatte Nathan inzwischen fallen gelassen. In salopper Kleidung gefiel ihm der Student wesentlich besser als in dem zu engen Anzug. Außerdem hatte es den Anschein, dass Rourke auch David nicht besonders mochte, da er Lynch so offensichtlich nachahmte, auch in Sachen Verspätungen. Das war ein Pluspunkt für den Jungen. Der Professor vereinbarte eine Probezeit mit ihm, und David hängte sich in seine neuen Aufgaben richtig rein. Er archivierte die Ablage in Nathans Büro neu und war stets zur Stelle, wenn das Telefon klingelte, um ihm Rourke vom Hals zu halten. David wurde in den nächsten Wochen so etwas wie eine unentbehrliche Stütze für ihn, und der Anthropologe überlegte, ob er den Studenten auch in seine nebenberuflichen Tätigkeiten einweihen sollte. Eine gute Gelegenheit, David auf den Zahn zu fühlen, bot sich eines Abends, als es um die Registrierung alter Relikte für das Museum ging. Nathan bemerkte, dass sein Assistent ein silbernes Kreuz an einer massiven Kette trug. Eine wertvolle alte Arbeit. Er sprach ihn darauf an.
»Oh ja, ein altes Erbstück meines Urgroßvaters Philipp. Er war ein sehr religiöser Mann, aber dem Okkulten genauso zugetan wie Tante Elizabeth.«
Damit war Lady Gravenport gemeint. Ein wissendes Lächeln huschte über Nathans Gesicht.
»Ich verstehe. Dann brauchen Sie ja keine Angst vor Werwölfen und Vampiren zu haben.«
David verzog das Gesicht.
»Mit den Werwölfen haben Sie recht, aber Vampire hält das Ding hier höchstens auf. Töten würde es Sie nicht.«
Lynch staunte nicht schlecht, und David legte seine Arbeit beiseite.
»Hören Sie, Professor, ich möchte Ihnen reinen Wein einschenken. Ich verfolge Ihren Werdegang schon seit langem. Auch die Sache mit der misslungenen Expedition ist mir bekannt, und ich weiß, dass Sie nicht nur aus Sympathie bei meiner Tante ein- und ausgehen. Sie suchen etwas oder jemanden.«
Auch Nathan hielt jetzt in seiner Tätigkeit inne und nickte.
»Stimmt, ich möchte nur nicht, dass Sie mich auch noch für verrückt halten. Das tut eh schon halb New York. Ich bin mir sicher, dass es echte Vampire gibt, nicht nur diese nachgemachten Leinwandhelden. In letzter Zeit häufen sich die Indizien dafür. Trotzdem weiß ich nicht, wo ich mit meiner Suche beginnen soll. Letztens dachte ich schon, ich hätte eine vielversprechende Spur.«
Nathans Stimme war leise geworden bei dem letzten Satz. »Okay,
Was dieses Thema anbelangt, wissen wir beide, dass man niemandem vertrauen sollte. Ich würde vorschlagen, wir tauschen ganz einfach völlig unverbindlich unsere Erfahrungen aus, meinte David und begann aus seiner Lebensgeschichte zu erzählen. Er stammte ursprünglich aus Richmond, Pennsylvania. Nachdem seine Mutter die Familie wegen eines Liebhabers verlassen hatte, widmete sich der Vater wie seine Vorfahren immer mehr der Religion und wurde schließlich zum Wanderprediger. In einem der kleinen Dörfer, durch die Vater und Sohn zogen, kam es zu merkwürdigen Todesfällen und die Bewohner sprachen von Wiedergängern. Hier war der kleine David zum ersten Mal mit dem Thema Untote in Berührung gekommen. Eines Tages war sein Vater spurlos verschwunden und tauchte ein paar Tage später in einem ausgebrannten Autowrack an einem Berghang wieder auf. Der Sheriff konnte allerdings noch zwei Verletzungen am Hals feststellen, die von einem Tierbiss hätten stammen können. David war da allerdings anderer Meinung gewesen. Er widmete sich von nun an dem Studium und der Verfolgung dieser Blutsauger. Zunächst aus Rachegedanken, denn sein Vater war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt gewesen. Der Junge kam dann als Teenager in eine Pflegefamilie, bis Tante Elizabeth von seinem Schicksal erfuhr und für seine spätere Ausbildung sorgte. Sie erlaubte ihm nun, auf ihre Kosten hier in New York zu studieren. Nathan hatte schweigend zugehört. Er schien ihm, als hätte der Himmel ihm diesen Jungen geschickt, auch wenn dessen Hilfe gegen seine Regel »Teamarbeit verboten« sprach. »Nachdem die Vorfälle in Pennsylvania schlagartig aufhörten, bin ich ihren Spuren bis nach New York gefolgt. Es scheint so, als ob hier alle Fäden zusammenlaufen«, resümierte Lynch. David nickte zustimmend. »Ich habe einige von ihnen gesehen. Sie treiben sich vorwiegend in den Subway-Stationen herum. Für die Opfer konnte ich leider nichts mehr tun, als sie vor Schlimmerem zu bewahren.«
Nathan fuhr hoch.
»Moment mal, Junge, soll das heißen, du hast diese Leiche ausgebuddelt und gepfählt? Die Polizei sucht bereits nach einem Serienkiller, der seine Opfer aussaugt und pfählt, nur wir beide wissen, dass das nicht ein und dieselbe Person ist.« »Na ja, ich wollte meiner Sache sicher sein, damit niemand unnötig leiden muss, aber ich habe von Anatomie keine Ahnung und mit einer Schaufensterpuppe hat es nicht geklappt«,
gab David kleinlaut zu.
»Ich wollte sie auch wieder zurück in das Grab legen und alles wieder herrichten, aber dann habe ich den Wachmann auf seiner Runde bemerkt und bin abgehauen. Dabei habe ich extra einen abgelegenen Friedhof außerhalb der Stadt gesucht.«
Der Professor schaute ihn fassungslos an.
»Solche Dummheiten machst du bitte nie wieder, hörst du? Ich möchte nicht, dass einer meiner Studenten in so etwas verwickelt ist.«
»Abgesehen davon würde er auch wieder seinem eigenen Ruf schaden«, dachte Lynch, sagte aber nichts weiter dazu. David nickte ergeben.
»Ich hoffe, Sie liefern mich jetzt nicht der Polizei aus. Sie sind doch der einzige Mensch, dem ich all diese Dinge anvertrauen kann. Und Sie haben doch bestimmt auch schon mal...«
Das Ende ließ David offen, aber ein Blick in Nathans stahlblaue Augen genügte.
»Nun gut. Da uns das Schicksal nun einmal zusammengeführt hat, sollten wir auch das Beste daraus machen und gemeinsam gegen diese Kreaturen vorgehen. Allison Roberts habe ich übrigens auch etwas von meiner Tätigkeit erzählt. Natürlich nicht alles. Ich glaube, wir können ihr vertrauen, auch wenn sie mich immer noch für verrückt hält. Aber dank deines Eingreifens hatte sie bereits die Resultate auf dem Tisch.«
David atmete erleichtert auf.
»Dann sind wir also jetzt Verbündete?«, fragte er.
Nathan nickte.
»Ja, mein Junge, das sind wir. Ab heute Abend werden wir gemeinsam regelmäßig die New Yorker U-Bahn besichtigen.«
Es gab unzählige Stationen in und um New York, und weder David noch Nathan erwarteten, in den ersten Tagen eine Entdeckung zu machen. Aber der Zufall kam ihnen zu Hilfe. Die große Gestalt des jungen Counts war selbst im dichten Gedränge nicht zu übersehen. Damien Langsley, so ein feiner Herr, fuhr mit der Subway nach Brooklyn? Konnte der sich kein Taxi leisten? Nathans Jagdfieber war geweckt. Er informierte David per Handy über seinen Aufenthaltsort und folgte dem gepflegten Adeligen in den Pendlerzug. Das Ruckeln des rasenden Zuges schob die Fahrgäste von einer Seite auf die andere. Nur Damien stand ganz ruhig da, wie ein Fels in der Brandung. Nathan hatte seinen Hut dicht ins Gesicht gezogen und hoffte, dass der junge Mann ihn nicht wiedererkennen würde. Schließlich war er ihm ja im Smoking begegnet und so, wie er normalerweise rumlief, sollte ihn niemand erkennen. Der schöne Vampir hatte ihn zwar nicht gesehen, aber seine Gegenwart gespürt. Er schaute sich suchend um, doch Nathan duckte sich in die Menge der stehenden Fahrgäste. Das Amulett auf seiner Brust hatte spürbar zu pulsieren begonnen, ein deutliches Zeichen für die Nähe eines Untoten oder dessen Einfluss. Jetzt würde dieser Bursche ihm nicht mehr entkommen. Zwei Haltestellen weiter schoben und schubsten die ein- und aussteigenden Reisenden ihn etwas weiter weg von seinem Verdächtigen. Nathan fluchte laut, als er sah, dass der große blonde Mann mit den langen Haaren rasch noch durch die sich schließende Türe huschte. Er schob sich ans Fenster, trat einigen Leuten auf die Füße, entschuldigte sich hastig und registrierte gerade noch beim Abfahren, wie der Count eine Tür im U-Bahn-Tunnel öffnete, auf der in großen Lettern stand »Authorized Personal Only«. Der Typ arbeitete doch nicht etwa für die Bahngesellschaft? Nathans Handy riss ihn aus seinen Überlegungen. Während er verzweifelt mit einer Hand in der Westentasche danach fischte, musste er sich mit der anderen am Haltegriff festhalten, sonst wäre er einer etwas fülligen Dame, die hinter ihm saß, beim nächsten Bremsmanöver auf den Schoß gefallen. Und das wollte er doch tunlichst vermeiden.
»Ich hab unsere Nummer 2, sie hat den Hund bei sich«,
verkündete David am anderen Ende stolz.
»Wir fahren jetzt ebenfalls in Richtung 9th Avenue.« »Pass auf, wenn sie ebenfalls dort aussteigt, versuch ihr zu folgen. Ich nehme die nächste Bahn zurück«,
lautete Nathans Anweisung für den Jungen. Knappe 30 Minuten später trafen sie sich in der Station, wo die Zwillinge beide hinter der besagten Stahltür verschwunden waren. Nathan und David rüttelten daran vergebens. Sie war fest verschlossen.
»Hör zu, du besorgst uns morgen früh einen Plan von dem gesamten U-Bahn-Netz. Ich will alles wissen, selbst wo die Stromleitungen verlaufen, verstanden? Komm damit aber nicht ins Büro. Ich habe morgen keine Vorlesung. Ich erwarte dich in meiner Wohnung.«
David nickte. Am nächsten Morgen ähnelte das Loft des Professors einem Architektenbüro. An den Wänden klebten unzählige Karten von Streckennetzen und Bauplänen aus dem Katasteramt. David hatte gründliche Arbeit geleistet. Dabei hatte er behauptet, sein Freund, ein alter Eisenbahnfan, wollte die Strecke im Miniaturformat nachbauen. Daraufhin war man ihm gerne behilflich gewesen. Leider hatten alle Vermutungen bislang in eine Sackgasse geführt. Selbst ein Telefonat mit der Verwaltung der Bahngesellschaft hatte Lynch geführt. Dort waren die Namen Patricia und Damien Langsley nicht bekannt.
»Was machen zwei Vampire in einer New Yorker U-Bahn, hinter einer Tür, die offenbar zu einem Versorgungsraum führt?«